Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 2 und 3. Ich lese noch den letzten Satz vorher. Da schreibt er: Und als ich sie, die Herrlichkeit des Herrn, gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden. Und jetzt Hesekiel 2. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, stell dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Sie und ihre Väter haben sich bis auf diesen heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. Und die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen: So spricht Gott der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachlige Dornen um dich, und du wohnst unter Skorpionen. Aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen. Denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Sondern du sollst ihnen meine Worte sagen. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage, und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss alles, was ich dir geben werde. Und ich sah, und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie vor mir aus, und sie war außen und innen beschrieben. Und darin stand geschrieben: Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir: Du, Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israel. Da tat ich meinen Mund auf, und er gab mir die Rolle zu essen. Und sprach zu mir: Du, Menschenkind, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie, und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Und er sprach zu mir: Du, Menschenkind, geh hin zum Hause Israel und verkündige ihnen meine Worte. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, die Bibel, was für ein Buch. Ja, was für eins eigentlich? Glaubenszeugnis oder Gottes Wort? Viele sagen heute: Glaubenszeugnis, das ist die offizielle Lehre unserer Kirche. Glaubenszeugnis. Klingt gut, oder? Glaubenszeugnis heißt, Menschen vergangener Zeiten geben darin Zeugnis von ihrem Glauben, ganz einfach. Sie haben manches erlebt, haben sich so ihre Gedanken über Gott und die Welt gemacht. Diese Gedanken kleideten sie in Erzählungen und Geschichten, in Mythen und Legenden, gut erfunden. Dazu kam manche Dichtung. Später schrieben sie die Sachen auf und stellten sie zusammen. Weltliteratur entstand. Die Heilige Schrift, die Bibel. Glaubenszeugnis. So weit, so gut, so fromm. Tatsächlich? Der Ausdruck Glaubenszeugnis schließt ein und bedeutet auch, man kann und muss die Bibel untersuchen und lesen wie jedes andere Buch. Mit denselben Methoden. Alles wird weltlich erklärt, innerweltlich, ganz menschlich eben. Gott und sein Eingreifen kommen als Ursache oder Erklärung für das Beschriebene nicht in Frage, denn das wäre unwissenschaftlich, aber Theologie ist doch Wissenschaft heute. Dieser historisch-kritischen Theologie liegt also ein methodischer Atheismus zugrunde. Die Bibel atheistisch erklärt. Nach dieser Theologie kann es zum Beispiel auch keine echte Prophetie geben, sondern Prophetien über bestimmte Ereignisse wurden angeblich erst aufgeschrieben, nachdem diese eingetreten sind. Irgendwelche Fromme haben das dann den Propheten in den Mund gelegt. Und mit diesen erfundenen Prophetien haben sie ihren Glauben bezeugt, dass auch ihre gegenwärtige Lage in der Hand und unter der Kontrolle Gottes ist. Glaubenszeugnis eben. Also auch die Evangelien können erst nach dem Jahre 70 nach Christus entstanden sein, weil da ja die Zerstörung des Tempels beschrieben ist. Das konnte Jesus nicht wissen. Also hat man es nachträglich aufgeschrieben, nachdem das passiert ist und ihm den Mund gelegt. Dazu kommt außerdem noch, wir wissen heute doch sehr viel mehr als die Menschen früher. Wir sind weiter. Wir haben ein weiterentwickeltes Weltbild, sehen die Dinge ganz anders. Und deshalb müssen wir die Glaubenszeugnisse von damals für uns heute neu interpretieren. Und da kann durchaus das Gegenteil von dem herauskommen, was eigentlich dasteht. Die Bibel als Glaubenszeugnis. Das klingt so, als würde man die Bibel ehren und würdigen. Und dabei wird sie eigentlich entehrt und entweiht. Sie wird auf menschliche Dimensionen reduziert, statt sich der göttlichen Dimension zu öffnen. So weit, so schlecht vielleicht auch und so gottlos. Was sagt nun die Bibel eigentlich über sich selbst? Zum Beispiel dies. Dies sollt ihr zuerst wissen, keine Prophetie der Schrift geschieht aus eigener Auslegung und Deutung. Sie ist keine eigene Deutung oder Erfindung des Propheten und lässt keine eigene Deutung zu. Denn niemals wurde eine Prophetie aus dem eigenen Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, getragen, bewegt, beschlagnahmt, haben Menschen von Gott her geredet. Im 2. Petrus 1 können wir das lesen. Das heißt, Gott hat gesprochen. Gott hat Menschen mit seinem Wort erfüllt. Das haben sie weitergegeben. Und deshalb ist die Bibel Gottes Wort. Gottes Wort im Menschenwort. Und das hat ganz andere Konsequenzen. Und ein Beispiel für das, was Petrus so kurz beschrieben hat, finden wir im Buch Hesekiel. Dieses Buch beginnt mit einer umwerfenden Begegnung mit Gott und mit seiner Herrlichkeit. Wir reden ja meist recht locker und leichtfertig von Gottes Gegenwart oder gar noch von seiner Herrlichkeit. Dabei ahnen wir kaum, was das bedeutet. Hesekiel beschreibt es, Sie können das nachlesen, kann sich es kaum vorstellen. Den Propheten hat es glatt umgehauen. Er ist zusammengesagt wie so ein Weihnachtsmann, den manche aufblasen, an den Balkon hängen, wenn man dem die Luft rauslässt. Und Gottes Geist, dieser Atem und Wind Gottes, musste ihn buchstäblich wieder aufpumpen, damit er wieder zum Stehen kam, dieser Hesekiel. Wir haben es gehört. Und dann redet Gott. Er nennt ihn Menschenkind. genauer Adams Sohn, Ben Adam, Sohn des Erdmenschen. Was für ein Gegensatz, da der ewige Gott diese rätselhaften, überirdischen, unsterblichen Wesen und auf der anderen Seite dieser schwache, sterbliche, hinfällige Erdmensch, der diese himmlische Präsenz überhaupt nicht verkraften kann. Und dann teilt sich die himmlische Welt dieser irdischen Kreatur mit. Empfinden wir überhaupt noch diesen Gegensatz, wer Gott ist und wer wir sind? Gott wendet sich Menschen zu, zeigt sich ihnen, redet zu ihnen. Er beruft sie, ja, beschlagnahmt sie und gebraucht sie. Und so kommt etwas vom Himmel auf die Erde. Ewiges in Vergängliches, Göttliches in Menschliches. Menschen werden Träger und Übermittler von Gottes Wort. Und Hesekiel nimmt dieses Wort auf. Normalerweise geschieht das ja durch Hören, also durch die Uhren, auch die Herzensuhren, manche Menschen haben die. Wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus immer wieder. Damit meint er diese Herzensohren. Aber bei Hesekiel ist alles noch viel intensiver. Er befindet sich in einer prophetischen Ekstase. Das bedeutet, sein Bewusstsein ist so auf Gott gerichtet, dass er die Umwelt vergisst. Er ist ganz in Gottes Welt und Wirklichkeit hinein entrückt. Das ist etwas anderes als heidnische oder okkulte Ekstasen oder Trancezustände. Da wird das Bewusstsein passiv gestellt, da wird es ausgelöscht, damit man als Medium fungieren und wahrsagen kann. Hesekiel ist das Bewusstsein nicht ausgeschaltet, aber ganz, ganz, ganz auf Gott konzentriert. Alles andere ist weg, ausgeblendet. Aber er ist hellwach. Hesekiel ist bei Gott und bekommt nun dreimal den Befehl, eine Schriftrolle zu essen. Offenbar zögert er. Aber er muss. Er hat so geholfen wie ein kleines Kind. Und schließlich macht er wenigstens den Mund auf und Gott füttert ihn buchstäblich, wenn man es genau liest. Gott füttert ihn wie eine Mutter ihren Säugling. Er lässt sich's gefallen. Und sein erster Dienst ist nicht als Prophet reden, sondern schlucken. Sich Gottes Wort einverleiben, buchstäblich. Aber eine Papyrusrolle essen, das ist doch unverdaulich. Schon vom Material her. Und dann noch der Inhalt. Die Schriftrolle ist vollgeschrieben, sogar beidseitig. Womit? Klage, Ach und Weh. Oder mit Klageliedern, Seufzen, Wehgeschrei. Mit Totenklage, Stöhnen und Leid. Das soll Gottes Wort sein? Unverdaulich, unzumutbar, kann man doch nur kotzen, oder? Ja, das steckt im Urtext mit drin. Die Überraschung, es schmeckt. Es schmeckt süß wie Honig. Das Wort Gottes enthält harte Brocken, ja, scheinbar unverdaulich. Viele wollen das nicht. Aber wer sich darauf einlässt, wer es einlässt, sich einverleibt, dem wird es das Köstlichste, was es gibt. Auch ein Jeremia, der an seinem Prophetenamt so verzweifeln konnte, bekannte im selben Zusammenhang, dein Wort wurde meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, obwohl er so viel Gericht ankündigen musste. Die Bibel, was für ein Buch. Gottes Wort. Nicht Menschen haben sich Gedanken über Gott und die Welt gemacht und das dann zu Papier gebracht. Und dann kann man sich seine eigenen Gedanken drüber machen, wie man will. Nein, ganz anders. Gott hat sich gezeigt. Er hat Menschen gerufen und berufen. Davon wurden sie ergriffen. Sie haben sich einverleibt, was Gott ihnen gab. Und es ausgerichtet. Egal, wie darauf reagiert wurde. Das war gar nicht so wichtig. So wie ihre eigenen Meinungen dazu und ihre eigenen Gefühle überhaupt nicht wichtig waren. Denn es ging und geht um Gott und um sein Wort und seinen Willen. Konsequenzen für uns? Zunächst Klarheit. Es geht in der Bibel um Gottes Wort und Gottes Gebote. Nicht um menschliche Meinungen, Ansichten und Anweisungen. Menschliches, wir hatten es vorhin schon, ist zeitbedingt, schwach, sterblich, hinfällig. Wir sind Söhne und Töchter Adams, des Erdmenschen. Auch Jesus unterscheidet klar und scharf zwischen Gottes Wort und Geboten und menschlichen Überlieferungen und Geboten. Die Frommen haben das schon immer gerne verwechselt und ihre Überlieferungen und Traditionen an die Stelle von Gottes Wort gesetzt und Gottes Wort an die Stelle von zeitbedingten Aussagen. Nein, es geht um Gottes Wort in der Bibel und auch in unserem Leben. So spricht Gott der Herr. Das ist entscheidend. Nicht, was Menschen sagen. Ein zweites ist Freiheit. Gott gibt uns die Freiheit zu hören und zu gehorchen oder nicht. Sie hören oder gehorchen oder lassen es, steht gleich zweimal in unserem Abschnitt. Keiner muss auf Gott hören. Keiner muss Gott gehorchen. Niemand. Wir dürfen ablehnen. Gott rechnet sogar damit. Und seine Boten müssen ebenfalls damit rechnen und sich darauf einstellen. Auch wenn wir Erdmenschen sind, Menschen aus Erde und vergänglich, wir sind Gottes Ebenbilder. Und dazu gehört, wir können und dürfen entscheiden, frei. Wir können und dürfen unseren Willen gebrauchen. Kein frommer Zwang. Kein Zwang durch die Bibel. Kein Zwang, Freiheit. Und deshalb löst Gottes Wort oft Widerspruch oder Rebellion aus, Opposition. Immer wieder spricht hier Gott von dem abtrünnigen Israel, von den widerspenstigen Nationen, die sich aufgelehnt haben. Er spricht von Menschen mit harter Stirn, die das Wort Gottes in unverschämter Weise abprallen lassen von sich. Und er diagnostiziert verstockte Herzen. Eigentlich steht da starke Herzen, feste Herzen. Das ist interessant. Höre auf dein Herz, sei du selbst, sagen wir. Und Gott sagt, es ist Rebellion. Ihn vom Thron stoßen und selbst bestimmen wollen. Das Haus Israel nennt er immer wieder Haus des Widerspruchs, Haus der Widerspenstigkeit, Haus der Rebellion. Aber Opposition gegen die Bibel, gegen Gottes Wort ist normal. Es ist bei vielen die Norm. Und zwar bei Gottes Volk ganz genauso wie bei den Ungläubigen. Der Widerspruch ist bei den Frommen nur frommer. Jesus hatte ständig damit zu tun, ständig. Schriftstellen werden umgedeutet oder menschliche Vorstellungen oder Vorschriften an ihre Stelle gesetzt. Statt die Bibel verstehen, die Bibel verdrehen bis ins Gegenteil. Das gehört zur hohen Kunst der Theologen, die schon vieles über Gott erlogen haben. Eine beliebte Methode ist zum Beispiel, das, was man für die Liebe Gottes hält, setzt man absolut und relativiert damit andere biblische Aussagen oder verkehrt sie in ihr Gegenteil. Oder man spielt Christus als Mitte der Schrift gegen den Rest der Schrift aus. Das geht nicht. Denn dabei vergisst man oder unterschlägt man, dass Jesus sagte, er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Nicht der kleinste I-Punkt vom Gesetz wird vergehen, eher vergehen Himmel und Erde, sagte er. Er warnte ausdrücklich vor Gesetzlosigkeit. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, sagt Jesus. Und er sagte, Liebe besteht darin, Gottes Gebote zu halten. Es wird von vielen Frommen regelmäßig ignoriert oder unterschlagen. Also Widerstand gegen Gottes Wort. Das ist leider normal und kennt ganz viele Formen. Deshalb erfordert es Unerschrockenheit und Mut, Gottes Wort zu sagen und danach zu leben. Hesekiel wird auf Widerstand vorbereitet. Und er wird vor dem eigenen Widerspruch gewarnt. Sei du nicht widersprüchlich wie die anderen. Er wird angewiesen, sich nicht zu fürchten. Es wird unangenehm, ja. Dornen, Disteln, Skorpione sind nicht so unangenehm. Trotzdem besteht kein Grund zur Furcht, weil Gott stärker und wichtiger ist. Aber es braucht dafür Gottes Leute eine gesunde Widerstandsfähigkeit und sogar eine gewisse Härte, lesen wir, auch wenn wir weiterlesen. Wer Gottes Wort lebt, wer danach lebt, der kann und darf und wird sich der Welt nicht anpassen. Er muss zum Leiden fähig und bereit sein. Dazu besteht eine Dringlichkeit, das Wort Gottes zu sagen. Du sollst sagen, so spricht Gott der Herr, sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Gottes Wort muss gesagt werden. Und es wird Wirkung haben. Entweder kommen die Menschen dadurch Gott näher oder sie entfernen sich von ihm. Entweder bewirkt es Gnade oder Gericht. Aber es wirkt. Und es muss wirken. Wir sind als Menschen Gottes gegenüber und das heißt, wir müssen sein Wort hören und weitersagen. Die beste Haltung Gottes Wort gegenüber wäre schließlich Offenheit. Offenheit. Gottes Wort annehmen, aufnehmen, sich einverleiben, es ausleben. Gottes Wort wie Nahrung verinnerlichen. Wer das tut, der schmeckt und erlebt das Kostbarste, das Köstlichste, was es auf dieser Erde gibt. Obwohl Gottes Wort so viele harte Brocken enthält und nicht nur Wohlfühlphrasen, es ist Nahrung zum ewigen Leben. Und es gibt jetzt schon eine Lebensfülle durch das Wort Gottes, die wir nirgendwo anders bekommen, nirgendwo anders. Die Bibel, was für ein Buch. Unvergleichlich. Gottes Wort. Es bedeutet Klarheit in der Unterscheidung zwischen göttlichem und menschlichem. Freiheit in der Reaktion Gott und seinem Wort gegenüber. Widerspruch als häufige menschliche Antwort gegenüber Gott. Unerschrockenheit, die nötig ist für alle, die nach Gottes Wort leben und es bezeugen. Dringlichkeit, dieses Wort weiterzusagen. Und Offenheit, als die angemessene Antwort, Gottes Wort aufzunehmen und zu verinnerlichen. Das hat einen süßen und ewigen Lohn, kostbarer als alles andere. Wir beten. Du redest, Herr, so hilf uns hören, dass uns dein starkes Wort erreicht. Dein Wort bringt alles schnell zum Schweigen, was uns so umtreibt, weg von dir. Dein Wort schafft Neues, das Bestand hat und was nicht zu erschüttern ist. Dein Wort lässt Israel bestehen im Auf und Ab verschiedener Zeiten. Dein Wort führt Israel zum Ziel. Dein Wort erhält und baut Gemeinde, die niemand überwinden kann. Dein Wort trägt kraftvoll unser All. Nichts kann so aus der Bahn geraten. Dein Wort gibt allem die Bestimmung. Es kommt und wird, was dein Wort sagt. Dein Wort nimmt jeden ganz persönlich und schafft ihn neu nach deinem Bild. Dein Wort lässt uns ins Leben kommen. Dein Wort macht unser Leben heil. Dein Wort, der Ausdruck deines Wesens, führt uns zum Wesentlichen hin. Dein Wort gibt uns, die wir vergehen, die Ewigkeit ins Herz hinein. Dein Wort steht über allen Worten, dein Name über dem, was ist. So hilf uns hören, was du redest, damit wir werden, was du sagst. Ruf uns heraus aus allem Eignen, damit wir dein sind, ganz bei dir. Amen.